Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das finde ich echt super. Ich glaube, es liegt am Thema, weil ich bin relativ unbekannt, glaube ich, hier in Bautzen. Deswegen umso besser, dass das ein Thema ist, was nicht nur mich anspricht, sondern auch euch anspricht. Sehr schön. Vielleicht ganz kurz zu mir, damit ihr wisst, wer die ganze Zeit hier vorne steht und quatscht. Name steht ja schon vorne dran. Wenn ich den Vortrag heute halte, dann ist es so ein richtiges Herzensthema für mich. Ja, also das bewegt mich schon sehr lange und deswegen könnte ich da wahrscheinlich weitaus mehr sagen als das, was ich heute Abend sagen werde. Aber es bewegt mich deswegen, weil das so eine Schnittstelle ist zwischen zwei Dingen, wo mein Herz unheimlich dafür schlägt. Das eine ist die Psychologie und die Wissenschaft. Die begleiten mich jetzt schon seit über 10 Jahren. Ich bin 2010 nach Dresden gegangen, habe dort studiert, Psychologie anschließend promoviert in der Stressforschung. Auch das ein Thema, was heute Abend immer mal wieder mit anklingen wird und wo ich auch mit Leidenschaft promoviert habe, weil ich finde, Stress ist einfach so ein allgegenwärtiges Thema in unserer Zeit. Und habe 2016 angefangen, meine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, bin leider immer noch in dieser Ausbildung, aber behandle auch im Zuge dieser Ausbildung Menschen, die Hilfe suchen. Und das andere, wo mein Herz für schlägt, ist Jesus Christus. Ja? Ich werde oft gefragt, geht es überhaupt gut miteinander einher, Psychologie, Wissenschaft, Glaube? Und ich muss immer wieder sagen, ja, das geht eigentlich super einander her. Ihr werdet das heute sehen. Für mich war das Studium immer wieder so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, wow, die Wissenschaftler haben hier ganz, ganz tolle Erkenntnisse, die sie unheimlich genial finden. Aber eigentlich steht alles schon in der Bibel. Also für mich war es nichts Neues, aber es war schön zu sehen, dass die Welt, dass die Wissenschaft das erkennt, was wir, wenn wir eigentlich in der Bibel schauen, schon längst wissen könnten. Zumindest ist es so in meinem Bereich, nach 10 Jahren Wissenschaft, vielleicht noch so als Fazit für euch, die Wissenschaft ist auch nicht immer so einig und die hat auch nicht immer alle Wahrheiten. Also man kann immer alles von zwei Seiten sehen, deswegen prüft alles gut, auch die Wissenschaftler. Gut, das vielleicht kurz zum Einstieg. Lasst uns starten. Ich starte immer ganz gerne ein bisschen was mit was Aktivierenden und ein bisschen was, was euch so vielleicht einen Eindruck zu dem Abend gibt. Jetzt bin ich hier ins Du reingerutscht. Ist das in Ordnung? Ja, ich habe es extra für Sie vorbereitet, aber na gut. Okay, na gut. Gezeigt einfach, wie vertraut wir sind. Okay, dann bleibe ich jetzt einfach im Du. Es steht vielleicht immer mal Sie. Ich mache am Anfang immer gerne so eine kleine Umfrage, einfach um ein Stimmungsbild zu haben. Und jetzt habe ich gehört, hier ist so schlechtes Internet. Das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man hier keinen Handyempfang hat. Deswegen wollte ich das auch nicht unbedingt weiter fördern. Und habe mir gedacht, wir machen das dann einfach analog. Ja, das bedeutet, für euch ist es nicht ganz so anonym. Und ihr müsst ein bisschen aktiver werden, als wenn ihr nur einfach auf dem Stuhl sitzen bleibt. Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht und ich habe hier ein paar Zahlen im Raum verteilt. Da drüben ist eine 1, da ist eine 2 und da ist eine 3. Und ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und ihr könnt euch dann immer positionieren zu diesen Fragen. Ihr werdet an den Fragen auch merken, die sind nicht ganz so ernst gemeint, wie sie vielleicht auch scheinen. Deswegen muss sich da niemand schämen, wenn er sich zu irgendeiner bestimmten Zahl outet. Wenn ihr bei der ersten Frage alle sitzen bleibt, dann weiß ich, okay, war ein anstrengender Tag und ihr wollt einfach nur frontal die harten Fakten, okay? Gut, wir legen los. Erste Frage für euch, die Möglichkeit, aktiv zu werden. Hast du heute schon Zeit mit einem Freund oder mit der Familie verbracht? Wenn ihr sagt, ja, habe ich, dann stellt euch zur 1. Wenn ihr sagt, nein, ich habe lieber meine Ruhe, dann stellt euch kurz zur 2. Und wenn ihr sagt, hätte ich gern, aber keiner hat Zeit für mich, dann stellt euch zur 3. Okay, das Stimmungsbild wird schon sehr eindeutig, das finde ich gut. Genau, ich habe vergessen zu sagen, man kann sich auch immer enthalten, indem man einfach sitzen bleibt. Okay, ich glaube, das ist einfach eine lange Schlange, die hier gerne zur 1 will. Wunderbar! Ich werde hoffentlich auch im Laufe des Vortrags heute immer wieder Bezug nehmen auf diese Fragen. Falls ich das nicht mache, erinnert mich nachher nochmal dran. Ihr braucht gar nicht weglaufen, weil es kommen noch ein paar Fragen. Ha, ihr seid noch nicht fertig. Hast du letzte Nacht mehr als 7 Stunden geschlafen? Ja, ist wieder die 1, weil Schlafen ist mein Hobby. 2, nein, schon meine Oma sagte immer, schlafen kann man, wenn man tot ist. Und 3, schwer zu sagen, da ich zu oft aufgewacht bin. Okay, hier geht die Stimmung schon ein bisschen auseinander. Ich habe das Gefühl, hier hinten ist ein großer Block mit Schlafstörungen. Da müssen wir vielleicht mal nachher ein Einzelgespräch führen. Okay, nächste Frage. Hattest du heute dein Smartphone im Einsatz, während du etwas anderes gemacht hast? Klassiker sind da Autofahren, Laufen, Fernsehen, bei vielen auch Toilettengang, was auch immer. 1 ist wieder ja, macht doch jeder. 2, nein, 1 nach dem anderen. Und 3, habe ich gar nicht so genau aufgepasst. Okay, ich würde mich ja auch bei der 1 mit einordnen. Das ist ziemlich gut verteilt, das gefällt mir. So, nächste Frage. Mal gucken, wen die anspricht. Hast du heute schon Kaffee getrunken oder Süßigkeiten gegessen? 1, ja, ich liebe das. Und 2, nein, sonst bekomme ich Ärger mit meinem Ernährungsberater. Okay, also hat scheinbar niemand einen Ernährungsberater. So, schwierige Frage. Gab es heute schon einen Augenblick der Ruhe bei euch? 1 ist wieder ja. 2, nein, ich wünschte, es wäre so gewesen. Und 3, das letzte Mal, dass ich Ruhe hatte, war, bevor ich Kinder bekommen habe. Okay, das finde ich ja nicht schlecht, dass so viele bei der 1 sind. Hier in der Mitte weiß ich nicht so richtig. Steht ihr an für die 1? Okay, gut. Ich dachte, ihr könnt euch nicht entscheiden zwischen 1, 2 oder 3. Gut. So, wir kommen zur letzten Frage. Hast du heute schon Zähne geputzt? 1 ist wieder ja. 2, nein, aber es gibt einen guten Grund. Und 3, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Okay, wunderbar. Vielen Dank euch. Das so als kleine Einstimmung. Glücklich alle die, die die ganze Zeit bei der Eins stehen bleiben konnten, weil die mussten nicht nur wenig laufen, sondern die haben schon viel an Psychohygiene in ihrem Alltag und an Körperhygiene. Wie gesagt, ich will versuchen, im Laufe des Abends nochmal auf jede Frage so ein bisschen einzugehen und den Hintergrund dazu zu beleuchten. Nicht, dass ihr euch denkt, was stellt der für komische Fragen, der Typ. Aber bevor wir das machen, möchte ich ganz gerne mit euch erstmal so ein bisschen in die Fakten reingucken. Was ist eigentlich der ganze Hintergrund von dem Thema? Und jetzt kommt wirklich ein kurzer Block mit nackten Zahlen. Vor 10 Jahren wurde in Deutschland ziemlich gut erhoben, wie der aktuelle Stand an psychischen Erkrankungen in der deutschen Bevölkerung ist. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell. Es ist aber auch so, dass so eine Studie zu erheben extrem schwierig und extrem aufwendig ist. Deswegen wird es nicht jedes Jahr gemacht. Grundsätzlich ändern sich die Zahlen auch nicht so stark, wie man denkt. Es ist tatsächlich auch so, dass psychische Erkrankungen über viele, viele Jahre schon konstant sind. Also wer so den Eindruck hat, das ist in letzter Zeit besonders stark geworden. Bitte mit Vorsicht diese Beobachtung erstmal für sich behalten, weil die Zahlen geben das so noch nicht her. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass Corona und all das, was damit zusammenhängt, tatsächlich nochmal eine Auswirkung hat auf diese Zahlen. Aber das sehen wir nicht heute und nicht morgen. Dazu wird es vielleicht 5, vielleicht auch 10 Jahre brauchen, weil psychische Erkrankungen haben einfach immer eine gewisse Zeit und es braucht dann auch eine gewisse Zeit, um das in Zahlen abzubilden. Das also soweit erstmal die Zahlen, die auch noch relativ aktuell sind. Ihr seht, den größten Teil in der Bevölkerung, die sind betroffen von Angststörungen. 16% sind das, also das sind Zahlen gesehen auf Personen, die diese Krankheit innerhalb von einem Jahr hatten, ja, oder diese Störung. Danach kommt die Alkoholstörung, also Substanzstörung, die Depression, Zwangsstörung, somatoforme Störungen sind quasi alle die Störungen, wo psychische Gründe für körperliche Erscheinungen vor den Grund treten. Bipolare Störung wurde auch früher manisch-depressiv genannt, also wo das von eins ins andere umschlägt. Genau. Und dann haben wir da ganz oben noch die Essstörung, die einen relativ geringen Teil ausmachen. Was allerdings aus meiner Sicht sehr erschreckend ist, die Zahl hier oben. Jedes Jahr sind 33,3% von uns betroffen. Das bedeutet, theoretisch jeder Dritte hier im Raum wird dieses Jahr eine psychische Störung haben oder hat schon eine. Und ich finde, das ist schon ganz schön viel. Das Spannende ist, diese Zahlen sehen auch nochmal ein bisschen diverser aus, wenn wir uns das angucken im Hinblick auf Frauen und Männer. Ich glaube, da ist einfach so ein bisschen die Message, Frauen liegen ein kleines bisschen weiter vorne, sind häufiger betroffen, aber bitte keine Angst, wer jetzt Frau ist, der Unterschied ist am Ende dann auch nicht so groß. Aber was tatsächlich extrem großer Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, ist das, das und das. Das heißt, Frauen leiden viel öfter an Depressionen und an Angststörungen, während Männer viel häufiger Substanzstörungen haben, hauptsächlich Alkoholstörungen. Ne? Man sagt, Männer internalisieren das eher, ja, die machen das mit sich aus und da ist Alkohol ein gutes Mittel dazu. Und Frauen externalisieren, also die geben das so ein bisschen von sich und das kommt dann häufig durch zum Beispiel Ängste und Depressionen zum Ausdruck. Was auch eine Zahl ist, die aus meiner Sicht nicht schockieren soll, aber die zumindest auch nochmal ein bisschen die Deutlichkeit von diesem Vortrag unterstreichen soll, ist, jeder von euch hat 50% Wahrscheinlichkeit, dass er mit 70 Jahren an irgendeiner psychischen Erkrankung gelitten hat oder immer noch leidet. Das ist jeder Zweite. Also ihr könnt mal abzählen, du nicht, ja, und so weiter. Also es ist echt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit. Ich kann auch da anfangen zu zählen. Ja, das macht mich ein bisschen traurig und deswegen will ich auch heute so ein bisschen einstehen, nicht nur für meinen Berufsstand, sondern auch einfach euch so ein bisschen Handwerkszeug mitgeben, wie wir das als Gesellschaft wieder ändern können und wie ihr das in eurem Alltag ändern könnt. Die Grundlage für mich ist dabei, ich habe es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ganz häufig die Bibel, ja, weil die Bibel hat da einfach schon einen Finger drauf. Wer mit diesen Glaubensaspekten nicht so viel am Hut hat, der darf gerne in den Augenblicken, wenn es um die Bibel geht, gerne die Ohren zu halten und dann wieder reinhören, wenn es für ihn spannend ist. Deswegen jetzt kurze Vorankündigung, jetzt kommt die Bibel, ja. Der weiseste Mensch, der je auf der Welt gelebt hat, König Salomo, der hat Folgendes gesagt: Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Für mich ist das so ein bisschen der Inbegriff davon, was Psychohygiene bedeutet. Heute würde man vielleicht sagen, pass gut auf deine Psyche auf, denn die ist für deine Gesundheit zuständig. Ja, die früher haben so ein bisschen andere Wörter dafür genutzt, aber genau das ist das, was dieser Vers sagt. Wir müssen auf uns aufpassen, auf unsere Seele, auf unsere Psyche, weil es eine weitreichende Konsequenz für unser Leben hat. Und für mich ist es, wenn ihr das so wollt, eine Art Naturgesetz. Ja? Das kann man einfach nicht überlisten. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, das zu überlisten. Klassisches Beispiel, es gibt Menschen, die schlafen nur 4 Stunden am Tag und meinen, die kommen damit durch. Am besten finde ich immer noch die Kinder und Jugendlichen bei mir in der Praxis. Ja, ich mache mit denen immer mal so ein kleines Spiel. Da müssen die eintragen, was sie denken, wie gesund Medienzeit für eine bestimmte Altersgruppe ist. Und dann sagen die so, ja, also für meine Altersgruppe würde ich sagen, 2 Stunden ist gesundes Maß. Und dann frage ich die, und wie viele Stunden ist bei dir? 12. Ja, weil die alle davon ausgehen, ich bin eine Ausnahme, ich kann es locker handeln. Ja, aber dieser Vers ist ein Naturgesetz. Ja, wir fallen da bitterböse auf die Nase, wenn jeder Einzelne von uns denkt, ich kann es locker handeln, ich bin eine Ausnahme, ich bin besser als die anderen. Leider nicht. Ich habe mal einem Kollegen erzählt, dass ich einen Vortrag über Psychohygiene gebe und da meinte der, ist ein Witz, oder? Du einen Vortrag über Psychohygiene? Ganz einfach, weil unser Berufsstand genauso aufpassen muss, dass wir das leben, was wir anderen erzählen. Deswegen ist das für mich auch immer wieder ganz toll, wenn ich so einen Vortrag halten kann, weil ich rede auch immer wieder zu mir selber und erinnere mich dran, ich muss eigentlich ein bisschen mehr auf meine Psychohygiene aufpassen. Ja? Deswegen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich gebe euch ein bisschen Wissen heute weiter und ihr dürft mich gerne dran erinnern, wenn ihr mich dabei erlebt, dass ich es nicht einhalte, was ich euch hier erzähle. Okay. Wie können wir das machen, dass wir auf unser Herz aufpassen? Vor circa 2-3 Jahren hatten wir eine ganz, ganz schwierige Zeit mit unserer Tochter Lea. Die ist mittlerweile 5 und die ist zuckersüß und ich finde, die ist echt gut gelungen. Aber diese eine Sache, die hat uns echt Kopfschmerzen bereitet, wo meine Frau immer gesagt hat, hoffentlich rufen nicht die Nachbarn beim Jugendamt an, weil unsere Tochter hier so rumschreit. Jetzt ist mir hier das Lautsprecher ausgegangen. Ich will euch gerne mal ein Video zeigen, was in dieser Zeit entstanden ist. Und ich hoffe, ihr hört das gut. Ja, das war noch relativ human. Ich wollte es euch nicht antun, wie das dann live war, als wir die Zähne geputzt haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für ein Rabenvater, der jeden Abend sein Kind die Zähne putzt, obwohl es schreit, dass die Nachbarn das Jugendamt rufen können. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir uns durchgesetzt und warum haben wir ihr die Zähne geputzt? Ich vermute mal, ihr hättet es genauso gemacht. Ja. Beim Zähneputzen, finde ich, sehen wir deutlich, dass für unsere Körperhygiene schon ein Bewusstsein angekommen ist, wo wir mit unserer Psyche weit, weit, weit hinterherhängen. Zähneputzen ist Alltag. Ich würde mal sagen, jeder von uns macht das, ohne dass er sich einen Kopf darüber macht. Als Kind ist das nicht ganz so toll, aber irgendwann haben wir das mal drin und dann ist es selbstverständlich, dass wir das machen. Weil jeder weiß, Vorsorge ist viel, viel besser als Nachsorge. Ja? Wenn wir nicht Zähne putzen, haben wir irgendwann mal ein Loch im Zahn. Und dann müssen wir zum Zahnarzt. Und das ist bei Weiden nicht so schön und nicht so angenehm, wie einfach jeden Tag Zähne putzen. Auch wenn das für so ein kleines Kind vielleicht am Anfang irgendwie blöd sein mag. Das, was mich am Zähneputzen ja, fasziniert, ist die Tatsache, wir müssen nicht mal ein Loch im Zahn haben, dass die Krankenkasse uns 2-mal im Jahr einen Besuch beim Zahnarzt spendiert. Ja, das haben die schon verstanden, dass ja, Vorsorge immer noch billiger ist als Nachsorge. Und das nächste ist, wenn wir doch ein Loch im Zahn haben und zum Zahnarzt gehen, müssten wir uns nie anhören lassen, bist du da selber schuld? Hättest du mal deine Zähne ordentlich geputzt? Kannst du auch selber wieder in Ordnung bringen. Ja? Aber bei unserer Psyche, da ist es so ein bisschen. Ja? Wenn wir einen Weg auf uns nehmen zum Psychologen, zum Therapeuten, dann werden wir irgendwie blöd angeguckt und dann kommen auch im blödesten Fall die Sprüche, kannst du das selber klären, kriegst du das selber wieder hin. Aber ich finde, das Zähneputzen-Prinzip zeigt auch viel, wie unsere Psyche funktioniert. Ja? Und ich will diesen Gedanken mit euch ein bisschen weiterdenken, wie kann es aussehen, dass das automatisch Teil von unserem Alltag wird, dass wir da ein kleines bisschen Zeit jeden Tag rein investieren um gute Vorsorge zu betreiben, um nicht am Ende ja, einen großen Aufwand in der Nachsorge machen zu müssen. Also wie kann das aussehen, dass wir unser Herz hüten? Ich habe den Vortrag mal so in drei Bereiche geteilt. Das sind alles Bereiche, wo ich denke, das sind Schlüssel, auch für uns als Gesellschaft, wo wir einfach wieder neu lernen müssen, gut mit uns umzugehen. Und das ist aber in allen Bereichen einfach nur ein kurzer Ansatz, wo ich euch so ein paar Ideen mitgeben will. Ich glaube, für alle drei Bereiche könnte man einen ganzen Abend füllen oder eine Vortragsreihe. Das erste für mich ist Beziehungen. Dann will ich mit euch über Dankbarkeit reden. Und das letzte, wo ich mit euch drüber reden will, das ist Zeitmanagement. Ich glaube, diese drei Bereiche sind Schlüsselbereiche für eine gesunde Psyche, für eine gesunde Seele. Und wir starten mit dem Bereich Beziehungen. Ja, was sagt die Wissenschaft dazu? Ich habe euch vorhin gesagt, die Wissenschaft ist sich nicht immer ganz einig. Also man findet immer für alles Befunde, wenn man genau genug hinguckt. Aber die Befunde für den Beziehungsbereich, die sind ziemlich eindeutig. Also das kann man nicht so ohne weiteres wegdiskutieren, was da die Wissenschaftler gefunden haben. Einfach weil es so oft immer und immer wieder belegt wurde und weil es so starke Effekte sind. Ich gebe euch einfach nur mal einen kurzen Ausschnitt. Menschen, die in gesunden Beziehungen leben, die sind glücklicher, die sind gesünder. Und gesünder meint damit, die wären weniger oft krank. Und wenn sie doch krank sind, wären sie schneller wieder gesund. Also die haben statistisch gesehen weniger Krankentage. Und da ist es total egal, ob das eine Erkältung ist oder ob das Krebs ist. Menschen in gesunden Beziehungen genesen besser und schneller. Menschen in gesunden Beziehungen haben weniger Herz-Kreislauf-Probleme, haben also ein stärkeres Herz-Kreislauf-System. Aber das, was ich in unserer Gesellschaft beobachte, ist genau das. Wir haben es gelernt, gesunde Beziehungen zu leben. Wir sind ein Stück weit sogar beziehungsunfähig geworden. Auch da sind die Zahlen aus meiner Sicht erschreckend. Noch nie gab es in Deutschland so viele Singles wie in diesem Jahr. Ja, noch nie gab es in Städten mehr Single-Haushalte als Menschen, die zusammengewohnt haben. Früher haben Menschen immer zusammengewohnt. Das hatte vielfache Vorteile. Aber das hat sich einfach durch unsere Gesellschaftsform und alles, was damit zusammenhängt, hat sich das hin entwickelt zu Single-Haushalten. Menschen sind alleine. Ehe ist ein Wert, der aus meiner Sicht in dieser Zeit unheimlich angefochten ist. Noch nie gab es so viele Scheidungen, noch nie war Ehe, die ja aus meiner Sicht auf Lebenszeit angelegt ist, so kurzlebig wie heute. Ich erlebe digitale Entfremdung. Ja? Beziehungen finden nicht mehr im realen Leben statt, so wie wir das heute Abend machen, sondern nur noch in der digitalen Welt. Und da dürft ihr euch nichts vormachen, das ist einfach nicht das Gleiche wie eine analoge Beziehung. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dieser Trend dahin, dass wir digitale Beziehungen haben, spiegelt es eigentlich nur wieder, dass in uns allen ein tiefes Bedürfnis nach Beziehung drin steckt, das wir aktuell nicht mehr besser ausleben können als über diese digitalen Welten. Und es geht ja weiter. Ja? Ich will heute Abend nicht das Handy oder das Internet verteufeln. Das hat auch gute Seiten. Ich werde nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber das, was wir uns angucken, die Serien, die Videoclips im Internet, die schüren auch alle oder viele ein falsches Beziehungsbild, eine total falsche Vorstellung von Menschen, deren Miteinander und von Identitäten. Und all das wirkt sich wiederum darauf aus, wie wir Beziehungen leben. Wir sind beziehungsunfähig geworden zu einem Maße, dass wir sogar selber mit uns keine gesunden Beziehungen erleben. Wir machen Sachen, die schädlich für uns selbst sind, weil wir selber mit uns keine gute Beziehung mehr haben. Für mich als Psychologe und als Christ ist eigentlich die schönste Definition von gesunder Beziehung die folgende. Jetzt kommt wieder die Bibel, ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist ein Gebot, das Jesus seinen Jüngern gibt. Und er sagt dazu, das ist das wichtigste Gebot von allen. Also muss es tatsächlich irgendwie schon ein sehr, sehr besonderes Gebot sein. Es wird häufig als das Doppelgebot der Liebe bezeichnet. Aber wenn wir genauer hingucken, ist es einfach eigentlich ein dreifaches Liebesgebot. Weil damit Liebe oder Beziehung, ja, weil nichts anderes verbirgt sich dahinter, gut gelingen kann, braucht es eine gute Beziehung mit Gott. Ja, das wird ja an erster Stelle aufgezählt. Mit meinem Nächsten, das können viele sein, ja, das muss nicht unbedingt nur der Ehepartner sein oder meine Familie. Das ist der Arbeitskollege, das ist der Chef, das geht bis hin zum Flüchtling oder was weiß ich. Ja, das sind viele Menschen, wo ich mir auch wieder denke, sind unsere Beziehungen da so gut? Und letztendlich braucht es auch eine gute Beziehung mit mir selber. Genau das ist eigentlich das, worum es heute Abend auch geht. Ne? Wir sollen ein bisschen mehr auf uns achten, ohne dass ich jetzt hier euch alle zu kleinen Egoisten machen will. Ich will mir das mal ein bisschen genauer mit euch angucken, wie das im Einzelnen aussehen kann. So ein paar Ideen, wie Beziehungen wieder besser gelebt werden in diesem Dreieck. Weil ich glaube, dieses Dreieck kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wenn nur einer von diesen Bereichen eine schlechte Beziehung hat. Und dann zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Beziehung mit mir selber habe, aber voll dicke mit Gott bin und mit meinem Nächsten, dann ist dieses Dreieck trotzdem viel zu klein und schief. Ja? Und genauso bedeutet es auch, wenn ich mit meinem Nächsten und mit mir selber im Reinen bin, aber ich habe Gott da irgendwie nicht dabei, dann habe ich nie eine wirklich gesunde Beziehung, dann habe ich nie so wirklich die Fülle des Lebens. Deswegen sollten wir immer auf alle drei Bereiche achten, dass die möglichst ausgeglichen sind und dass wir da möglichst intakte Beziehungen haben. Wie können intakte Beziehungen mit meinem Nächsten aussehen? Jetzt kommen so die ersten Tipps und die sind ziemlich trivial. Aber mir ist es wichtig, dass ihr das einfach nochmal hört, weil ich glaube, wir vergessen es manchmal im Alltag und wir haben es auch ein Stück weit verlernt. Ihr braucht beste Freunde in der analogen Welt, nicht in der digitalen Welt. Wunderbar, ihr habt gerade für eure Psychohygiene gesorgt, sehr gut. Das freut mich. Nee, ganz im Ernst, wenn ihr so der Typ seid, ich bin lieber für mich alleine, da bin ich als Therapeut immer gleich skeptisch, weil das ist einfach nicht gut für euch. Ja? Das ist mal für eine Zeit gut und vielleicht braucht auch jeder immer mal eine Auszeit und eine Ruhezeit, aber grundsätzlich braucht ihr ein intaktes soziales Netzwerk und da lasse ich digitale beste Freunde nicht gelten. Das ist nicht das Gleiche, das ist aus meiner Sicht, wenn man so will, Selbstverarsche. Das nächste, wo wir gesunde Beziehungen mit unserem Nächsten leben können, was wir auch verlernt haben, ist Familie. Familie kann man sich ja leider nicht immer so aussuchen, ja. Deswegen, das ist ein Tipp für mich an euch, aber ich weiß, das ist manchmal schwerer. Eure besten Freunde könnt ihr euch schon aussuchen, ja. Im Alltag kann intakte Beziehung mit meinem Nächsten auch so aussehen, dass ich in einem Verein bin, wo ich einfach eine Gruppe von Menschen habe, Gleichgesinnte. Das muss auch gar nicht unbedingt ein Verein sein. Das kann auch ein Verein mit einem Kreuz oben drauf sein, also eine Kirche, eine Gemeinde, ja. Aber ich glaube, wir brauchen alle auch eine größere Gruppe über unseren Dunstkreis hinaus, über diese kleinen Krüppchen, die mit uns unterwegs sind. Jesus ist da übrigens ein sehr tolles Vorbild für mich, weil der hatte seine sozialen Kontakte auch unterteilt. Ich glaube, am bekanntesten sind da die 12 Jünger. Das war so eine enge Gruppe. Kann man vielleicht so ein bisschen hier mit dem Verein, mit der Fußballmannschaft vergleichen. Aber auch da gab es Abstufungen. Da gab es die drei wichtigsten, ja, Jakobus, Petrus und Johannes. Das waren so die Best Buddies. Und dann gab es dann noch den Johannes, der war noch mal ein bisschen besser als die anderen. Das war quasi der beste Freund schlechthin. Und es gab aber auch nicht nur die 12 Jünger, sondern es gab noch viel, viel mehr andere Jünger. Also noch einen viel größeren Kreis. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, wie auch wir unsere sozialen Kontakte gestalten können. Es braucht wenige, sehr, sehr enge und intensive Beziehungen. Das kann der Ehepartner sein, das kann der beste Freund sein, das kann die eigene Familie sein. Und es braucht darüber hinaus aber noch mehr Menschen, mit denen wir unterwegs sind, an denen wir uns reiben, mit denen wir Freude teilen und Leid teilen. Ja, als nächstes, wie kann ich meine Beziehung mit mir besser pflegen? Und das ist letztendlich all das so ein bisschen, was ich euch heute auch erzähle in diesem Vortrag. Es geht sehr um uns und eine gesunde Beziehung mit uns selber. Vielleicht so ein paar Fragen, die uns selbst betreffen und die Beziehung zu uns selbst ausmachen. Die erste Frage an dich: Wie siehst du dich? Wie siehst du dich selber? Kannst du über dich sagen, ich bin ein wertvoller Mensch? Oder geht dir das schwer über die Lippen? Ich mache das tatsächlich manchmal in der Psychotherapie, dass ich meine Patienten bitte, sprich das einfach mal aus. Ich bin ein wertvoller Mensch. Und das, was dann passiert, ist sehr spannend. Viele können das gar nicht. Viele müssen das erst üben. Das zeigt, wie schwer denen das fällt, das für sich selbst anzunehmen, ihren eigenen Wert zu erkennen. Und da gibt es viele Katzen, die doch eigentlich ein Löwe sein wollen, ja, also die ein total verschobenes Bild haben. Menschen, die sich total unter ihrem Wert verkaufen, aber es gibt auch genau das Gegenteil. Menschen, die sich total über ihren Wert verkaufen, ja, die viel zu sehr von sich selbst überzeugt sind. So sehr, dass sie auch da wieder beziehungsunfähig werden, weil niemand anders Platz an ihrer Seite hat. Also man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber trotzdem ist es schon mal ein ganz wichtiger Schlüssel. Wie siehst du dich selber? Kennst du deinen Wert? Und lebst du auch nach diesem Wert? Denn das, was wir heute alle machen, ist, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Und wir konsumieren ziemlich viel Quatsch, der eigentlich schädlich für uns ist. Ich habe jetzt mal hier ein Bild mitgebracht von Menschen, die Alkohol trinken. Das ist ziemlich offensichtlich, dass wenn man das zu oft macht, dass das schlecht ist. Bei Drogen ist das auch offensichtlich. Aber das, was wir in unserer Gesellschaft machen, ist viel subtiler. Online-Shopping. Wenn du zu viel online shoppst, dann macht dich das süchtig, dann macht dich das kaputt. Internetspiele, ja, im Internet unterwegs sein, Serien, Netflixen, all das ist ein Konsum, der, wenn du den übertreibst, füllst du dich mit Sachen, die eigentlich total schlecht für dich sind, total schädlich für dich sind. Deswegen achte immer wieder gut darauf, was du konsumierst. Ich habe euch vorhin gefragt, hast du heute Kaffee getrunken? Hast du Süßigkeiten gegessen? Das sind Sachen, die ihr konsumiert. So, und jetzt ist es spannend. Es gibt kein Handbuch für den Menschen. Ja, ich habe manchmal den Eindruck, von uns Psychologen wird das so ein bisschen erwartet. Ich habe hier ein Problem, sagen Sie mir bitte, was ich machen soll, damit es besser wird. Das funktioniert leider so nicht. Ich mache es euch mal deutlich am Beispiel Kaffee. Der Kaffee kann für den einen ein absolutes Genussmittel sein, wo er einmal am Tag zur Ruhe kommt und genüsslich sein Lieblingsgetränk trinkt, was ihm wieder Freude, positive Gefühle, ein bisschen Kraft und Stärke für den Alltag gibt. Auf der anderen Seite kann dieser Kaffeekonsum auch überhand nehmen, dass die Person gar nicht mehr in ihrem Alltag klar denken kann, nicht ohne Herzrasen auskommt, wenn die nicht 8 Kaffee getrunken hat. Ja, es kann immer beides sein und emotionales Essen, emotionales Konsumieren ist eine gefährliche Sache. Achtet mal in eurem Alltag drauf, wann esst ihr was? Esst ihr immer einfach nur, weil es euch schmeckt und ihr Hunger habt? Oder gibt es vielleicht Zeiten, wo du mehr isst, weil gerade irgendwas vorgefallen ist? Ja, unser Belohnungszentrum im Kopf, ne, ist irgendwo hier hinten. Das steuert uns ziemlich stark, auch das werdet ihr heute immer wieder sehen, ja? Weil das will immer wieder stimuliert werden. Wenn das stimuliert wird, dann schüttet es Glückshormone aus, wir fühlen uns gut, uns geht's super. Ja? Das kann zum Beispiel ein Kaffee sein oder das kann ein Gummibärchen sein. Und es kann auch mal eine Belohnung dafür sein, dass ich gerade was gut gemacht habe. Niemand sagt es mir, aber das Gummibärchen, das löst den Effekt in meinem Kopf aus. Aber wenn das ist, worauf ich meinen Wert gründe, dass ich immer nur noch Kaffee oder Gummibärchen trinken muss, um zu wissen, ich habe das gut gemacht, in mir schüttet Glückshormone aus, da ist was in die Schieflage gekommen. Ja? Deswegen, wir Menschen funktionieren nicht pauschal, es gibt nicht die eine Regel, trinken Kaffee, dann achtest du auf deine Psychohygiene. Aber wir sollten alle darauf achten, was wir konsumieren und wann wir konsumieren und in welchem Maß. Ja, bei dem Punkt Selbstfürsorge will ich auch nochmal Lanze brechen für meinen Berufsstand. Ich finde es sehr traurig, wie zumindest meine Wahrnehmung, die ist vielleicht sehr eingeschränkt, vielleicht könnt ihr mir da besser eine Rückmeldung geben, wie wir so wahrgenommen werden in der Gesellschaft. Ich habe so den Eindruck, für viele Menschen ist es eine große Hürde, sich professionelle Hilfe zu nehmen. Deswegen feiere ich alle meine Patienten, die es schaffen, bis zu mir oder bis zu uns zu kommen. Ja, viele denken, keine Ahnung, die Psychologen, die machen irgendwie Hokuspokus, die brauchen nur einen Blick und dann wissen sie sofort Bescheid und dann manipulieren die oder was auch immer. Aber das ist eigentlich nicht Psychotherapie. Psychotherapie ist auch nicht nur Quatschen, sondern ich glaube, Psychotherapie sollten wir gar nicht mal nur in Anspruch nehmen, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir nicht mehr zur Arbeit gehen können oder ernsthafte Probleme mit unseren Mitmenschen haben. Ich glaube tatsächlich, dass selbst auch Psychotherapie ein Tool in der Selbstfürsorge sein kann. Dass wir tatsächlich schon früher auch einfach mal die Rückmeldung von jemandem Professionellen zu uns, zu unserem Lebensstil, zu alltäglichen Problemen bekommen, ohne dass wir krank sind. Das muss auch nicht Psychotherapie sein. Ja? Gemeinden machen super Arbeit in der Seelsorge. Aber auch da habe ich den Eindruck, Seelsorge in Gemeinden findet immer nur dann statt, wenn irgendwie schon eine Schieflage da ist. Seelsorge kann genauso auch Psychohygiene sein. Dass ich regelmäßig einmal im Monat oder lass es einfach nur einmal im halben Jahr zu einer Person meines Vertrauens gehe, wo ich einfach mal mir ein Feedback hole zu dem, was mir gerade so auf dem Herzen liegt. Ja, und auch das ist für mich persönlich einer der größten Ressourcen, wenn es um Psychohygiene geht. Meine Beziehung mit Gott. Denn diese Beziehung, die hat weitreichende Auswirkungen auch auf die anderen Bereiche. Wie sehe ich meinen Nächsten? Wie sehe ich mich selber? Gott hat mir eine wunderbare Identität gegeben. Wenn ich in der anfange zu leben, wow, das macht Laune. Deswegen mache ich euch allen Mut, ja. Nehmt euch einfach Zeit auch für diese Beziehung. In der Ruhe, im Gebet, im Bibellesen, aber auch da in eurer erweiterten Familie, in der Gemeinde. Und dieses Dreieck, was ich euch vorhin gezeigt habe, ich gehe nochmal zurück, das zeigt mir letztendlich auch, ich kann nicht nur dicke mit Gott sein und mit mir selber und meinen Nächsten vernachlässigen, weil auch dann ist das Dreieck in einer Schieflage. Ich meine damit ein Leben ohne Gemeinde, ein Leben ohne christliche Gemeinschaft als Christ funktioniert aus meiner Sicht nicht. Wir brauchen alle irgendwo eine Anbindung zu einer christlichen Gemeinschaft. Und wenn es keine große Kirche ist, dann wenigstens ein kleiner Kreis, eine kleine Gruppe, wo ich aber auch immer wieder da Glauben und Gemeinschaft leben kann. Okay, wie geht's euch? Habt ihr noch Puste? Wunderbar. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Bereich, mit der Dankbarkeit. Ich habe den Eindruck, Dankbarkeit ist gerade so der absolute Hype bei den Psychologen. Irgendwie finden es alle total toll. Die Befundlage spricht auch tatsächlich dafür. Auch da, ähnlich wie bei den Beziehungen, habe ich den Eindruck, Dankbarkeit ist so ein Allheilmittel, egal was. Dankbarkeit ist immer gut. Deswegen hat es bei mir tatsächlich auch in der Psychotherapie einen festen Platz. Dankbarkeit, ähnlich wie gute Beziehungen, machen glücklich, machen uns Menschen glücklicher. Ähnlich wie bei Beziehungen, wir sind gesünder. Für all die, die vorhin bei der 3 waren, beim Thema Schlaf. Dankbarkeit lässt uns besser schlafen. Cool, oder? Und auch hier gibt es wieder eine Querverbindung. Dankbarkeit führt zu besseren Beziehungen. Wenn wir dankbar sind, sind wir irgendwie attraktiver für unsere Mitmenschen und das vergrößert nicht nur unser soziales Netzwerk, sondern es gibt uns auch bessere Beziehungen. Ja, in der Bibel steht, seid dankbar in allen Dingen. Aber wenn man das so liest, finde ich das ganz schön herausfordernd. Ja? Also ich meine, wir haben Energiekrise, seid mal dankbar, ja, oder, ich weiß nicht, gibt sicherlich jemanden hier, der gerade Probleme auf Arbeit hat, vielleicht seinen Job verloren hat, sei dankbar. Oder vielleicht geht es dir gesundheitlich nicht so gut, hast vielleicht irgendwie eine schlechte Diagnose bekommen. Sei dankbar. Ich habe es bewusst ein bisschen überspitzt und bin euch da hoffentlich nicht zu nahe getreten, aber ich finde das schon manchmal ganz schön herausfordernd, was da so in der Bibel steht. Aber umso toller finde ich's, was passiert, wenn wir das wirklich leben. Ja? Vielleicht sagst du dir, ja, dankbar, es sind wirklich gerade schwierige Zeiten, da gebe ich dir absolut recht. Deswegen habe ich so ein paar Ideen für dich mitgebracht, wie dankbar du bist. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, wenn du willst natürlich, aufzustehen, wenn eins dieser Sachen auf dich zutrifft. Hast du Freunde? Wow, cool. Kann ich mir die anderen Fragen eigentlich fast sparen? Ich klicke sie trotzdem mal schnell durch. Hast du ein schönes Zuhause? Hast du ausreichend Geld? Bist du gesund? Ausreichend Geld. Ausreichend, nicht im Überfluss, ne? Bist du gesund? Hast du eine intakte Familie? Hast du eine gute Partnerschaft? Nee, nicht wieder, also nee, versaut mir mal nicht hier die Pointe. Schön stehen bleiben. Hast du einen guten Job? Ihr habt zumindest gestanden, ja. Ich denke, es war für jeden was dabei, wofür wir dankbar sein können, auch in diesen verrückten Zeiten. Ja, vielleicht so kleine Anekdote. Das ist für mich immer so ein bisschen der Aufhänger. Ich bin in meiner Funktion als Gemeindeleiter, so oft es mir möglich ist, Sonntagvormittag an der B96 unterwegs beim stillen Protest. Und ich versuche dort mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, weil mir das einfach ein Herzensanliegen ist, dass auch die irgendwie Gehör finden, aber gleichzeitig auch immer wieder mal noch einen anderen Blick auf die Dinge, ja, dass die nicht so gefangen bleiben in ihren eigenen Denkweisen. Und das ist immer mein Einstieg. Wofür bist du heute dankbar? Ich gebe euch recht, es sind verrückte Zeiten, aber wir müssen ja den Blick nicht immer darauf lenken, sondern wir können den auch auf andere Sachen lenken. Spannend, was da alles passiert. Okay, warum habe ich euch genau diese Fragen gestellt? Weil das sind... Oh, hast du Kinder? Nein, ich habe das schon hingesetzt. Weil das sind Fragen, die in einer Umfrage rauskamen, als die deutsche Bevölkerung gefragt wurde, was braucht ihr, um glücklich zu sein? Habe es ja vorhin schon gesagt, Dankbarkeit führt zu Glücklichkeit. Ja, die sind eng miteinander verbunden und all das, was ich euch jetzt gesagt habe, all das wurde genannt an erster Stelle Gesundheit, um glücklich zu sein. Jetzt habt ihr alle hier gestanden, ihr seid also nicht nur dankbar, sondern ihr seid glücklich, aber auch da lohnt sich nochmal ein Blick in die Zahlen. Hier eine kleine Umfrage aus dem Jahr 2020, da ging es darum, wie glücklich die Menschen sind. Das ist der Glücklichkeitsindex. Das ist leider hier auf Englisch. Ich übersetze es mal. Die blaue Farbe steht dafür, dass die Menschen sehr glücklich sind. Rot ist glücklich. Gelb ist weder glücklich noch unglücklich. Weiß wird schon schlechter, die sind unglücklich. Dunkelblau, die sind sehr unglücklich. Und die Grünen haben nicht beantwortet. So, das Spannende ist also blau und rot. Dieser Bereich, wie glücklich sind die Menschen? Wenn wir uns das jetzt mal hier in Deutschland angucken, ja, das Hellblau und das Rot haben wir so in etwa 50% der Menschen sind glücklich. Das sind wahrscheinlich die nicht psychisch erkranken. Na gut, wer weiß. Dort, wo aber über ein Dreiviertel der Menschen glücklich sind, in Lateinamerika, herrschen ganz, ganz andere Umstände als bei uns. Meine Frau und ich, wir waren ein halbes Jahr in Ecuador. Wir waren dort tätig als Volontäre in einem Kinderheim im Andenhochland. Und wir haben teilweise Hausbesuche gemacht bei den Familien und sind dann erstmal 2 Stunden auf einer asphaltierten Straße gefahren, dann nochmal 2 Stunden auf einer unasphaltierten Straße gefahren und dann nochmal 2 Stunden gewandert, weil die unasphaltierte Straße zu Ende war. Und dann leben die Menschen dort in einer kleinen Hütte, mit einem Fenster, weil Fenster Luxus sind, ja. Und diese Hütte ist total verqualmt, ist schwarz von dem Ruß, weil die Feuerstelle zum Wärmen, zum Kochen und zum Trocknen vom Fleisch genutzt wird, ja. Und dann gibt es noch eine Schlafstelle, das ist eine Matratze, auf der die Großfamilie zusammenschläft. Und diese Menschen sind viel, viel glücklicher als wir. Das ist traurig. Und man nennt das das Easterlin-Paradox. Der Herr Easterlin hat das so entdeckt. Er war der Erste, der darüber eine Abhandlung geschrieben hat. Deswegen wurde das nach ihm benannt. Aber auch das ist ein Befund, der sich immer wieder replizieren lässt. Menschen mit einem höheren Einkommen, mit einem höheren Wohlstand müssen gar nicht unbedingt glücklicher sein. Im Gegenteil, die sind manchmal sogar unglücklicher. Es gibt auch so eine sogenannte Glückskurve. Und diese Glückskurve zeigt im Prinzip die Abhängigkeit vom Jahreseinkommen zum Lebensglück. Ja? Und die steigt, hört dann aber irgendwann auf zu steigen. Und jetzt sind dort so 60.000 Jahresbrutto. Diese Zahl ist nicht in Stein gemeißelt, weil das ist eine Umrechnung von einer amerikanischen Studie. Und ihr wisst ja alle, der Kurs Euro-Dollar, der hat sich in letzter Zeit öfter gewechselt. Deswegen macht es nicht an den 60.000 fest, aber irgendwo zwischen 40, 60, 70.000 Euro, da liegt so eine marginale Grenze. Und wenn wir die erreichen, werden wir einfach nicht mehr glücklicher. Um das mal kurz zu übersetzen, ja, vielleicht auch für die Schweizer. Du kannst 1 Million Euro verdienen, aber das macht dich nicht unbedingt glücklicher. Der Grund dafür, den will ich euch mal in einem Video zeigen. Auch das ist auf Englisch, es ist aber mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich werde es danach nochmal ein kleines bisschen erklären, aber ja, die bewegten Bilder erklären ja auch vieles. Okay, also ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Diese Affen, die müssen einen einfachen Test machen. Die müssen einen Stein aus dem Käfig zurückgeben, damit sie eine Belohnung bekommen. Und diese Belohnung, die werden trainiert mit einfach Gurke. Und das funktioniert super. Ja? Wenn man die jetzt aber neben den anderen Affen setzt, die als Belohnung was viel Besseres bekommen, eine Weintraube, dann sind die auf einmal total demotiviert, total stinkig und dann noch ein Stückchen zornig. Ja? Das heißt, nochmal für die Schweizer übersetzt, du kannst 1 Million Euro verdienen, aber wenn dein Kollege 2 Millionen verdient, dann bist du mit der 1 Million total unzufrieden. Ich glaube, da ist unheimlich viel dran. bedeutet nämlich, für uns das permanente Vergleichen eigentlich uns total nach unten zieht. Ich würde sogar sagen, wenn du dich mit anderen vergleichst, kommst du eigentlich immer an zweiter Stelle raus. Deswegen sagt auch die Bibel, die sagt nicht so wortwörtlich, du sollst dich nicht vergleichen, aber mehrere Gebote in den 10 Geboten zielen darauf ab, dass wir uns nicht mit unserem Nächsten vergleichen sollen und mit den Sachen, die er hat. Weil einfach, ja, Gott weiß, das tut unserem Herzen nicht gut. Ich will jetzt nochmal den Bogen schlagen zu dem, womit wir gestartet sind. Seid dankbar in allem. Habe ich gesagt, wow, das ist wahnsinnig schwierig. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zeigen, Dankbarkeit ist eigentlich gar nicht abhängig von äußeren Faktoren. Ja, wir lassen uns aber auch manchmal so ein Stück weit unsere Dankbarkeit kaputt machen, wenn wir nach links und nach rechts und auf die Situation vor uns gucken. All die Befunde, die ich euch vorgestellt habe zur Dankbarkeit, sind keine Befunde, wo jetzt jemand mal ist, kurz anhält und sagt, oh, danke für das schöne Wetter und schwuppdiwupp, schon bist du gesund. Ja. Es ist eher so gemeint, Dankbarkeit sollte ein Stück weit zu unserem Lebensstil werden. Ja. Und auch das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann anfangen bei dir, dass du wieder einfach regelmäßig anfängst, für dein Essen dankbar zu sein. Das kann aber auch sein, dass du in den Tag startest und dir erstmal überlegst, hey, wofür bist du heute Morgen dankbar? Genau, ich lasse manchmal meine Patienten Dankbarkeitstagebücher anlegen, einfach weil ihr Blick so eingeengt ist auf das, was in ihrem Leben passiert, dass die bewusst immer wieder schauen müssen, sich bewusst Zeit nehmen müssen. Ja, vielleicht wollt ihr das auch machen. Einfach bewusst abends mal 5 Minuten hinsetzen, aufschreiben, wofür bist du dankbar? Weil ich denke, es gibt immer irgendwas, wofür wir dankbar sein können, egal wie die Umstände gerade sind. Gut, ich will mit euch zum nächsten und zum letzten Block kommen. Das ist das Zeitmanagement. Und da habe ich erstmal eine Frage an euch, die ich auch manchmal meinen Patienten mitgebe. Stellt euch euren Tag als einen Kuchen vor. Welche Kuchenstücke macht euer Kuchen aus? Wie füllt ihr euren Tag? Was würdet ihr sagen? Was sind bei euch so die großen Kuchenstücke? Ja, ihr gähnt, das ist ein guter Hinweis. Schlaf ist tatsächlich ein großes Kuchenstück. Danke für die Antwort. Arbeit, ja. Was? Kinder? Kinder, definitiv. Alle die, die Kinder haben. Kochen, ja. Essen im Allgemeinen. Essen nimmt unheimlich viel Zeit ein, merkt man gar nicht im Alltag. Merkt man erst dann, wenn man aufs Essen verzichtet. Wenn ihr schon mal einen Tag lang gefastet habt, boah, hat man da viel Zeit, sage ich euch. Probiert's mal aus. Genau, das sind so die großen Blöcke im Alltag. Und ich will mal auf ein paar genauer eingehen und auch da erstmal wieder euch kurz ein paar Ausschnitte geben. Was sagt die Wissenschaft dazu? Wir kommen als erstes zurück zu der Frage, wie viel hast du geschlafen? Und es ist tatsächlich so, dass es typunabhängig ist. Man soll da einfach irgendwo eine gesunde Schlafzeit zwischen 7 und 8 Stunden haben. Alles, was dauerhaft beginnt schon nach 5 Tagen, weniger ist, kann verheerende Folgen haben. Ja, ich glaube, das hier war eine Studie, wo die Leute irgendwie nur 4 Stunden geschlafen haben, also an einem Tag. Und das entsprach einem Verhalten von 0,5 Promille. Jetzt ist es nicht so, dass die durch die Gegend getorkelt sind und gelallt haben, aber die haben das festgemacht an Reaktionszeiten. Die waren einfach so viel verlangsamt, wie Menschen, die Alkohol konsumiert haben. Kann man sich überlegen, was das zum Beispiel für unsere Fahrtauglichkeit bedeutet. Ja? Wir sollten das also nicht unterschätzen, den Schlaf. Das fällt uns bitter auf die Füße. Gibt da auch spannende Studien, zum Beispiel von Weltmeistern, Sportler, die einen Schlafentzug hatten und ihre Leistungsfähigkeit wurde durch den Schlafentzug so drastisch minimiert, dass die einfach nur noch im Amateurbereich Leistung abrufen konnten. Ja, ich glaube, das zeigt einfach, wie essentiell Schlaf ist und wie wichtig das ist. So, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsstudien, die ich wann und wie es auch immer geht, versuche zu zitieren. Ich finde die so toll, weil die Menschen wurden dafür bezahlt, dass sie nichts gemacht haben. Die haben quasi Probanden gesucht, die 15 Minuten lang einfach nur ruhig sitzen sollten in einem reizarmen Raum, wo es nicht viele Reize gab. Und die sollten einfach dort eine Viertelstunde sein und haben dafür Geld bekommen. Finde ich grundsätzlich ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich hätte auf jeden Fall teilgenommen. Was aber viel spannender an dieser Studie ist, ist das, was dabei rausgekommen ist. Die Quintessenz ist mehr oder weniger, wir Menschen haben es verlernt, ruhig zu sein. Die haben das in verschiedenen Durchführungen gemacht und in einer Durchführung haben die gesagt, okay, wir haben irgendwie gemerkt, es wird den Leuten langweilig, wenn die einfach nur eine Viertelstunde da sitzen. Deswegen hier für dich eine Alternative, ein kleiner Knopf, wo du dir einen Stromstoß verabreichen kannst. Ja? Und ob man es glaubt oder nicht, diese Alternative zur Ruhe, ja, jetzt leider die Männer. 2/3 der Männer haben sie genutzt, 1/4 der Frauen. Also ihr Frauen seid doch irgendwie schon ein bisschen weiter, was Ruhe anbetrifft. Gab tatsächlich einen Probanden, der hat in den 15 Minuten sich 190 Mal eingebritzelt. Irre, oder? Ich finde das symptomatisch für unsere Gesellschaft. Wir lachen jetzt. Aber habt ihr schon mal versucht, auch nur 5 Minuten ruhig auf dem Stuhl zu sitzen und nichts zu machen und nichts zu denken? Diese 5 Minuten auf dem Stuhl können zum Beispiel die 5 Minuten auf dem WC sein. Es gibt so viele Menschen, die halten nicht mal mehr da die Ruhe aus, dass sie das Handy rausholen und aufs Handy schauen. Und was ich in dem Zusammenhang unheimlich witzig finde, ist die Sonntagsdepression. Schon mal davon gehört? Ja, auch da schlägt mein Herz als Psychologe und Gemeindeleiter die Sonntagsdepression. Die Sonntagsdepression bezeichnet ein Phänomen, das speziell sonntags auftritt, weil Menschen an Sonntagen einfach nicht viel tun und deswegen dazu neigen, lethargisch zu werden. Ja? Es ist einfach, wenn die Arbeit wegfällt, wenn die Beschäftigung, die wir haben, wegfallen. Da ist so viel Sinn weg und so viel Ablenkung weg, dass Menschen dann schnell depressiv werden. Bei euch sieht das vielleicht sonntags oder hoffentlich sieht es sonntags bei euch anders aus. Aber ja, wenn ich so in meinen Alltag gucke, so in meinen Freundeskreis, ich kann das schon gut nachvollziehen. Dabei finde ich, ist ja das Sabbat-Prinzip, also dass wir einen Tag Ruhe halten sollen, finde ich so ein geniales Prinzip. Was für mich auch definitiv auf meiner Favoritenliste für Psychohygiene ganz, ganz weit mit oben steht. Und auch da muss ich extrem lernen, weil 24 Stunden wirklich nichts mit Arbeit zu machen, sondern wirklich nur Sachen, die mir in meiner Beziehung mit Gott, mit meinen Nächsten, mir selbst gut tun, ja, ganz schön herausfordernd. Aber auch da kleine Empfehlung für euch, sucht euch einen Tag in der Woche, wo ihr sagt, okay, das ist mein Ruhetag. Ich gebe euch nachher auch noch ein paar Ideen, wie das aussehen kann. Mit der Ruhe stelle ich mir das letztendlich so vor. Ich finde, Ruhe ist was wir verlernt haben. Symptomatisch ist da vielleicht dieser kleine Chat hier. Hey, wie geht's? Gut, aber gerade echt viel zu tun. Schreiben wahrscheinlich viele von euch. Aber eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn wir eine Gesellschaft wären, wo wir auf die Frage, hey, wie geht's, sowas schreiben wie, ja, gut, ich mache gerade nicht zu viel, gönne mir viele Pausen und achte gut auf mich. Machen wir nicht, ne? Wir definieren uns sehr über Wert und sehr über Leistung. Eine Ruhepause einzulegen bedeutet eigentlich Schwäche zu zeigen, weil ich bin in dem Augenblick nicht mehr Leistungsfähigkeit. Aber dass diese Ruhepause unseren Energietank so extrem wieder auffüllt. Ja? Das ist nicht nur Ruhepause Schlaf, sondern auch Ruhepause unter der Woche, also der siebte Tag, und auch Mikropausen. Es gibt so viele Studien dazu, dass wenn Menschen keine Pausen mehr haben, dass die so uneffektiv effizient werden, dass so eine kleine Pause, auch das muss ich meinen Patienten immer wieder beibringen, diese kleine Pause ist keine vergeudete Zeit, das ist eine Investition, die ihr tut, weil ihr dadurch eure Leistungsfähigkeit so extrem wieder fördert, ja, dass ihr am Ende viel, viel effektiver seid, als hättet ihr diese Pause nicht gehabt. Ja, beim Thema Zeitmanagement, ich habe euch vorhin nach den Kuchenstücken gefragt. Ein großes Kuchenstück ist Schlaf, da geht schon mal ein Drittel drauf, wenn ich es richtig gerechnet habe. Aber leider neben Essen und neben Arbeit auch immer mehr das hier. Ich habe versucht, gute Studien zu finden, aber es ist extrem schwer, da was zu finden. Ich glaube, es liegt daran, weil wenn man es gut erheben wollte, müsste man datenschutzrechtlich zu tief in die kleinen Geräte der Menschen eingreifen, und das will aktuell niemand. Deswegen, auf die Zahlen ist kein Verlass, aber ich glaube, die geben die Richtung an. Knapp 4 Stunden Smartphone pro Tag, das war eine Studie, wo die, ich glaube, ein paar Nutzerdaten analysiert haben, von Erwachsenen 18 bis irgendwie 70 Jahre. Also scheint mir relativ repräsentativ zu sein. Bei den Jüngern ist es noch viel, viel krasser. Ja. Das zeigt schon alleine die Internetzeit. 16 bis 18-Jährige sind im Durchschnitt 70,4 Stunden pro Woche im Internet unterwegs gewesen, 2021 in Deutschland. Das sind fast 3 Tage. Also da geht ein riesen, riesen Kuchenstück drauf. Und ich glaube, das ist eine der Hauptherausforderungen für uns als Gesellschaft im 21. Jahrhundert, da einen gesunden Umgang zu finden. Weil das betrifft alle. Das betrifft nicht nur die Jungen, sondern es betrifft auch uns als Erwachsene. Die Forschung ist mittlerweile, oder auch die Psychologie ist mittlerweile so weit, dass in der nächsten Neuerung der Auflistung der Erkrankung auch Internet- und Gaming-Sucht mit aufgeführt sein wird. Ja? Weil einfach die Mechanismen der Abhängigkeit genau die gleichen sind wie bei anderen Abhängigkeiten. Und wir das nicht unterschätzen sollten. Und im Gegensatz zu Alkohol ist die Herausforderung, die wir hier haben, ich kann einem Alkoholkranken sagen, ab heute trinkst du keinen Schluck mehr. Schütt alles weg, schmeiß alle deine Flaschen weg und ich hau dir auf die Finger, wenn du dir wieder was einkaufst. Aber wir können nicht zu unseren Kindern sagen, schmeiß dein Handy aus dem Fenster und ich hau dir auf die Finger, wenn du dir ein neues kaufst. Das funktioniert nicht. Wir müssen alle irgendwo einen gesunden Umgang damit finden. Wir kommen immer wieder mit dem Suchtpotenzial in Berührung. Das macht es so schwer. Und bitte guckt da nicht nur auf die Kinder, sondern guckt auch auf euch selbst, weil das macht vor keinem Alter Halt. Okay, weil das so ist, weil die Mediennutzung so extrem explodiert ist und weil es uns eigentlich um das Thema Ruhe geht und Mediennutzung uns da einfach ziemlich viel Ruhe versaut, ja, will ich euch da auch so ein paar Hinweise geben, wie könnt ihr weniger Medien konsumieren, wie könnt ihr einen besseren Umgang mit Medien leben und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe wieder in eurem Alltag schaffen. Ja, das Beste wäre eigentlich das hier. Aber das ist ziemlich extrem und deswegen machen wir das nicht, weil wir wollen ja nachhaltig sein. Okay, also jetzt nochmal einen wirklichen Tipp. Ihr alle habt auf eurem Smartphone ein Menü, das nennt sich digitales Wohlbefinden. Dieses Menü ist eigentlich sehr, sehr hilfreich, aber weil natürlich die Produzenten von diesen Geräten und die Betreiber von Apps da kein großes Interesse haben, dass ihr tendenziell weniger Zeit mit diesen tollen Medien verbringt, verstecken die das gut. Deswegen, wenn ihr es nicht findet, kommt nachher zu mir und wir werden es finden. Es nennt sich meist digitales Wohlbefinden. Bei Samsung ist es, der ist da so ein bisschen der Vorreiter. Die haben da echt schon ziemlich viele Optionen. Aber auch die verstecken manches technisch Mögliche noch sehr gut. In diesem digitalen Wohlbefinden seht ihr alle, wie viel Zeit ihr am Tag, und ich mag es eigentlich auch, wenn es angezeigt wird, wie viel Zeit ihr mit eurem Endgerät in der Woche im Schnitt verbraucht habt. Kennt ihr alle dieses Menü? Sehr gut. Mein erster Tipp für euch, guckt da regelmäßig rein. Ich empfehle das nicht nur Eltern für ihre Kinder, sondern ich empfehle das auch für euch selber, weil wir wissen häufig gar nicht, wie viel Zeit wir an dem Ding verdattelt haben. Das ist irre. Kann jemand von euch eine realistische Schätzung machen, wie viel Handyzeit er am Tag hat? Nee, ne? Die meisten, wir nehmen es einfach nur in die Hand und wir kümmern uns nicht drum. Ihr werdet erschrecken. Ja? Dieses Menü listet euch auch auf, was so eure Top-Apps sind. Ja? Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass ihr alle wisst, okay, wo geht eigentlich die meiste Zeit rein? Ist es Netflix, weil ich mir Serien angucke? Sind es soziale Netzwerke, weil ich da irgendwo unterwegs bin? Oder was ist es? Ist eine Rückmeldung an euch. Ich finde auch, das ist eine spannende Zahl, Entsperrung. Die liegt bei vielen im vierstelligen Bereich. Ihr könnt über dieses Menü viel einstellen. Ihr könnt einstellen, ob es eine Warnung geben soll, wenn eine bestimmte Zeit überschritten wird. Ihr könnt einstellen, ob bestimmte Apps nach einer bestimmten Zeit gesperrt werden sollen. Das sind dann die nächsten Schritte, wenn ihr einen gesunden Umgang mit eurem Handy haben wollt. Ihr könnt auch ein paar Funktionen einstellen. Was? Am besten, ihr sucht es nachher, weil es wird dann nochmal eine Zeit geben, wo ihr euch überlegen könnt, was wollt ihr umsetzen. Okay, und nutzt einfach die Zeit dafür und dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen zuhören. Genau. Aber es freut mich natürlich, dass ihr alle so bei der Sache seid. Das ist sehr, sehr cool. Noch ein paar andere Ideen zur Ruhe und zum Umgang mit Medien. Bildschirme haben einen Einfluss auf euren Schlaf. Ja, darf man nicht vernachlässigen. Deswegen ist die allgemeine Empfehlung, 2 Stunden vorm Schlafen gehen, keine Bildschirme mehr. Könnt ihr mal überlegen, wie das bei euch ist. Oder ob ihr so eine Durchschnittsfamilie seid, die Handys nochmal mit ins Bett nehmen, vielleicht einen Film gucken auf einem fetten Bildschirm und dann ausmachen und sich wundern, dass sie nicht einschlafen können. Man kann das noch ein bisschen minimieren, indem man einen Blaufilter reinlegt, ja, weil das Blaulicht ist das, was unsere Augen stimuliert und es wach hält, ja, das suggeriert, dass es hell am Tag ist. Das kann man im digitalen Wohlbefinden einstellen, dass sich ein Blaufilter zum Beispiel jeden Abend ab 21 Uhr einschaltet. Dann ist das Weiß nicht mehr so blaustichig, sondern eher gelblich. Ist aber, wenn man es so will, aus meiner Sicht auch einfach nur ein bisschen, hilft nicht so viel. Besser ist, das Ding komplett auszuschalten. Okay? Bei uns gibt es die Regel, Schlafzimmer ist zum Schlafen da. Deswegen gibt es da keine Handys, keine Bildschirme und nichts. Wenn wir ins Schlafzimmer gehen, nehmen wir das Handy maximal mit, weil das unser Wecker ist. Aber es wird im Bett nichts mehr geguckt, sondern nur noch geschlafen. Deswegen das Bild hier. Eine andere Empfehlung. Schon mal offline gewesen, einen Tag. Ja, schwer. Das ist für mich so ein bisschen auch das, was ich in meinem Sabbatprinzip versuche zu lernen, nicht nur so auf die reine Arbeit zu verzichten, sondern auf die Sachen zu verzichten, die mich in meiner Beziehung stören. Und das ist für mich dann auch das Handy. Ich will am Sonntag nicht erreichbar sein. Und es ist total schwer, das Handy mal einen Tag auszulassen. Aber probiert das mal aus. Wer das nicht schafft, es gibt da auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel den Nicht-Stören-Modus. Kann man bei manchen im digitalen Wohlbefinden einstellen, bei anderen kann man ein Einstellungsmenü einstellen. Der sorgt dafür, dass ihr immer noch alle Nachrichten bekommt, aber nicht mehr darüber informiert werdet. Ja, damit verpasst ihr nichts. Ich habe das bei mir so gemacht, weil für mich ist Sonntag auch viel mit Genuss verbunden und ich genieße Musik. Und Sonntag ist der einzige Tag, wo wir abends mal auf der Couch sitzen und uns eine Serie angucken, die heute schon in der Wiederholung. Normalerweise gucken wir uns keine Serien an, weil auch Serien haben extrem hohes Suchtpotenzial. Und deswegen ist unsere Regel, keine Serie. Du fängst an, einzugucken und dann guckst du die komplette Serie durch. Wo sind die guten Zeiten hin, wo man noch eine Woche warten musste, bis die Fortsetzung gab? Deswegen haben wir gesagt, bei uns gibt's keine Serien. So, jetzt habe ich aber das Problem, ich steuere das alles über mein Handy. Also bin ich dann eigentlich schon wieder online. Deswegen habe ich mir einen extra Benutzer-Account für den Sonntag angelegt, wo ich nur diese Apps drauf habe, aber keinerlei Nachrichten-Apps. Man muss da ein bisschen erfinderisch werden und auch da merkt ihr nochmal, so Psychohygiene, da gibt's keine Pauschalregel, da müsst ihr einfach gucken, ist das euer Thema oder ist das nicht euer Thema, ja? Das nächste ist, wenn ich jemanden etwas wegnehme, was so einen großen Baustein im Alltag hat, dann entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum ist sehr, sehr gefährlich. Das merkt ihr an diesen Elektroschocks. Die Leute haben es verlernt, ruhig zu sein. Die wissen gar nicht mehr, was die machen sollen. Und genau das Gleiche ist zum Beispiel auch, wenn wir Kinder haben, die in Ferien 12 Stunden am Handy sitzen und am Tablet und vorm Fernseher und vor der Konsole. Und jetzt haben die Eltern einen guten Vorsatz und sagen, ne, du guckst jetzt nichts mehr. Das Problem ist, was machen die denn mit den 12 Stunden? Da kümmern sich die Eltern nämlich häufig nicht um diese Kinder, aber die brauchen eine adäquate Alternative. Und das ist das, was Psychohygiene so schwierig macht. Wir können nicht einfach nur was wegnehmen, sondern wir müssen auch immer wieder was Neues erlernen. Deswegen, ich führe gerne die Zeit analog mit Fahrradfahren. Ja, das ist so meine Psychohygiene, wenn ich draußen bin, wenn ich in Bewegung bin, das ist allgemein was, was gut für uns Menschen ist, aktiv zu sein, draußen zu sein, in der Natur zu sein, einen weiten Blick zu haben, das macht so viel mit unserer Seele, mit unserer Psyche. Deswegen, ist für mich so Fahrrad der Inbegriff von mir was Gutem tun. Aber bei euch kann das was anderes sein. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, immer da, wo eine Lücke entsteht, wenn ihr jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Abend eure Serie nicht mehr guckt, die 2 Stunden, müsst ihr die Zeit gut füllen und am besten nicht bei einem Glas Rotwein, weil auch das kann schnell wieder in die falsche Richtung gehen. Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Ganz schwierig heutzutage. Wir haben heutzutage den Anspruch, immer und überall erreichbar sein, aber das ist eigentlich ein total blöder Anspruch, weil hat niemand was davon. Gehen wir nämlich alle bei kaputt. Deswegen habe ich angefangen, wirklich nur noch ein Arbeitspostfach zu haben für meine E-Mails, die ich auch wirklich nur noch auf Arbeit abrufe. Und ich habe ein Postfach für meine privaten E-Mails, die ich nur in meiner privaten Zeit abrufe. Ich habe mir zum Beispiel auch abgewöhnt, diese Signallämpchen. Kennt ihr die? Hat euer Handy so? Da kommt eine Nachricht rein und dann blinkt es auf und dann ist es ganz schrill, bunt, blau, grün, was auch immer. Habe ich ausgeschaltet, weil das lenkt mich ab. Es ist allgemein so, dass Bildschirme auch wieder unser Belohnungszentrum stimulieren. Nämlich dahingehend, alles, was sich bewegt, alles, was bunt ist, alles, was schrill ist, alles, was Töne hat, ist toll. Deswegen brauchen sich Eltern auch nicht wundern, dass wenn sie ihr Kind vor ein Tablet setzen, dass es auf einmal ruhig ist. Logisch, dass es ruhig ist, weil das ist wie gefesselt davon. Da wird einfach unheimlich viel Dopamin ausgeschüttet. Das findet das Kind toll, die Eltern auch, weil es ruhig ist. Aber es ist eine sehr, sehr schlechte Möglichkeit, die Kinder ruhig zu stellen. Ich hoffe, ihr findet da bessere Alternativen. Aber bei uns funktioniert das genauso. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, mit Handys kann man nicht nur Bilder machen, sondern man kann diese Bilder auch bearbeiten. Und am Ende sehen die viel toller aus als die Realität. Ja, weil die Farben viel intensiver sind, als wir sie aus der Realität sehen. Deswegen nochmal mehr hier unser Belohnungszentrum. Bum, 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 tolle Farben. Das wird stimuliert. Und das ist einer der Gründe, warum dieses Ding so viel Suchtpotenzial hat. Deswegen habe ich diese blinkenden Lichter ausgemacht, diese Benachrichtigungslichter. Und jetzt kommt der Oberclou. Im digitalen Wohlbefinden könnt ihr euer Bildschirm auf schwarz-weiß stellen. Damit schafft ihr tatsächlich neuropsychologisch gesehen einen großen Cut im Suchtverlangen von diesem kleinen Gerät. Geht wirklich die Bildschirmzeit drastisch runter. Sieht alles nicht mehr so toll aus, bleibt aber 100% funktional. Probiert's mal aus. Okay, eine letzte Idee für euch. Auch erstmal sehr trivial, aber da steckt viel dabei.
Einer der erfolgreichsten Influencer in Schweden, ständig online, immer an der nächsten Insta-Story in den nächsten Post, Emma von Süß. Sie hat sich schon eine Handybox, die nun in Schweden im Geschäft des Jahres 2019
gefunden.
Je länger wir online sind, desto wichtiger ist es auch mal offline. Gerade für mich mit zwei Kindern. Ich arbeite viel von zu Hause aus, das ist immer das Los. Ihre Handybox steht normalerweise im Zimmer. Wenn sie nach Hause kommt, legt sie ihr Smartphone für ein oder zwei Stunden an. Bei mehr als 30 Jahren führt das Marktforschungsinstitut des schwedischen Einzelhandels das Weihnachtsgeschäft des Jahres. Nach VR-Brille und E-Bike nun also die Handybox. Mit dem Geschenk des Jahres machen wir auf einen Trend aufmerksam, den wir in der Gesellschaft wahrnehmen. Und dieses Produkt symbolisiert diesen Trend. Sich zu Weihnachten handyfreie Zeit schenken, diese Idee kommt bei vielen Stockholmern an. Man muss auch mal abschalten, man verbringt einfach zu viel Zeit am Handy. Der Grundgedanke gefällt mir, aber ich lasse mein Handy auch so immer mal irgendwo liegen. Kostenlos. Idee finde ich super, aber dafür muss man doch nicht eine solche Box kaufen. Am Ende tut es auch eine einfache Fachschachtel oder alte Schublade. Hauptsache, das Handy bleibt.
Ja, das vielleicht für euch als kleine Idee, kann man sogar selber basteln, ja, wenn man was Persönliches schenken will. Ihr lacht darüber, aber ich als Psychologe muss sagen, nee, nur an die Ecke legen hat bei Weitem nicht so einen großen Effekt, wie das Ding wirklich bewusst in eine Kiste, die nur für diesen Zweck und nur für diese Zeit vorgesehen ist, reinzulegen. Ja. Auch das, wenn ihr es lustig findet, probiert es am besten einfach mal aus und seht, was dabei passiert. Okay, zum Thema Zeitmanagement will ich nochmal kurz auf die Bibel zurückkommen. Ein Zeitmanagement-Prinzip aus der Bibel haben wir schon besprochen, das ist das Sabbat-Prinzip. Ein anderes, das steht im Epheser, nutzt die Zeit so gut ihr könnt. So, denkt man sich, ja, das steht in der Bibel. Und ich weiß nicht, mir kam da sofort diese Assoziation. Kennt ihr das noch? YOLO, you only live once. Also man lebt nur einmal. Man muss wirklich alles miterleben, alles mitgemacht haben. Die Zeit absolut auskosten, damit man ja nichts verpasst. Und wisst ihr, was die Gegenbewegung von YOLO ist? Kennt keiner. Ist schade. Aber auch das wäre mein Traum, dass irgendwie in 10 Jahren das alle wissen. JOMO. Joy of missing out. Also Freude daran haben, Dinge bewusst zu verpassen. So, und jetzt ist es so, das, was hier steht im Epheser, das hört sich zwar wie YOLO an, aber da müssen wir ein bisschen in den griechischen Text reingucken. Und da steht nicht das Wort Chronos, was wir immer für Zeit nutzen, also so ein Fortschreiten der Zeit, was tatsächlich begrenzt ist, ja, weil jeder Augenblick vergeht, sondern es steht Kairos. Nutzt die Kairos-Zeit so gut ihr könnt. Und Kairos wiederum bedeutet der richtige Augenblick, der perfekte Augenblick, der Augenblick selbst. Ja? Das heißt, die Bibel sagt eigentlich, wir sollen eben nicht die Zeit so auskosten, dass wir irgendwie alles reinpacken, was geht, sondern wir sollen im Moment sein, im Hier und Jetzt. Achtsamkeit, wenn man so will. Auch das ist ein absoluter Trend, gerade bei den Psychologen, den sie sich anscheinend hier in der Bibel abgeguckt haben. Ja, und ich finde, zwischen den zwei, zwischen Chronos und Kairos, ist ein Riesenunterschied. Wir leben eigentlich in so einer Chronos, in so einer YOLO-Welt, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mehr und mehr dahin kommen, dass wir in so einer Joy of Missing Out, dass wir Freude daran haben, Dinge zu verpassen. Was bedeutet das für mich? Ich beobachte, wir machen total viel Multitasking. Handy hat Multitasking so extrem beflügelt. Ich habe euch vorhin gefragt, habt ihr heute euer Handy genutzt und gleichzeitig irgendwas anderes gemacht? Das macht jeder jeden Tag, aber eigentlich sind wir Menschen nicht für Multitasking gemacht. Ja, ich weiß, die Frauen sagen immer, wir können Multitasking, aber wenn man genauer in die Studien hinguckt, wir Menschen sind nicht so gut im Multitasking. Besser ist Singletasking, also tatsächlich eins nach dem anderen. Und auch das ist ja eigentlich ein biblisches Prinzip. Ich komme mal zurück zu diesem weisen Mann, zum König Salomon. Der hat nämlich gesagt, alles hat seine Zeit. Ja? Sterben, Leben hat seine Zeit, Bäume pflanzen, Bäume ausreißen. Ja? Aber wir machen Folgendes, wir vermischen diese Zeiten miteinander. Wir sagen nicht mehr, okay, jetzt ist die Zeit zum Essen. Sondern bei uns ist jetzt häufig Zeit zum Essen, dann ist noch Zeit zum Autofahren, weil wir haben das Essen aus dem Drive-In. Und dann haben wir noch die Freisprechanlage und wir telefonieren nebenbei. Aber eigentlich, wenn du isst, dann iss. Ja? Wenn du schläfst, dann schlafe. Wenn du im Bett liegst, dann lieg nur im Bett und guck nicht Fernsehen. Wenn du auf Toilette sitzt, sitz auf Toilette. Und hol nicht das Handy raus. Ja? Single-Tasking. Überlegt mal in eurem Alltag, wo ihr überall multitaskt. Und was passieren würde, wenn ihr einfach mal wieder einen Schritt zurück macht und euch bewusst sagt, jetzt ist die Zeit zum Essen, jetzt ist die Zeit zum Arbeiten, jetzt ist die Zeit zum Pause haben und ich nutze wirklich nur diese Zeit. Wenn ihr jetzt gute Vorsätze habt und sagt, ja, der hat irgendwas gesagt von draußen Natur und Bewegung, dann fangt er an zu joggen und dann setzen sich die Leute wieder ein Stöpsel ins Ohr, weil sie Musik hören wollen, wo ich mir denke, hey, Single-Tasking, ja. Alleine schon draußen zu sein, die Natur zu genießen, da brauchst du nicht noch Beschallung. Das ist das, was ich meine. Mich wundert es nicht, dass wir so viel Stress haben in unserer Gesellschaft, weil wir eben nach diesem YOLO-Prinzip erleben. Wir sind total gestresst. Spannend für mich als Stressforscher ist, es gibt zumindest mir keine bekannte deutsche Bibelübersetzung, in der es das Wort Stress gibt. Wenn man sich die Frage stellt, gab es das früher nicht? Glaube ich nicht. Aber das, wovon immer in der Bibel die Rede ist, ist von Frieden. Shalom. Das ist das Gegenteil aus meiner Sicht von Stress. Der Bibel geht, oder Gott geht es eigentlich viel mehr darum, dass wir in diesen Frieden kommen, in die Ruhe reinkommen, dass wir nicht die ganze Zeit gehetzt sind und uns stressen lassen. Wenn wir versuchen, alles in 24 Stunden reinzupacken, ich habe es vorhin schon anklingen zu lassen, dann lassen wir uns in dieses Hamsterrad Konsum mit reinziehen. Ja, wir konsumieren dann tatsächlich auch unsere Zeit einfach nur noch. Aber das Schlüsselprinzip ist eigentlich viel eher der Genuss. Du brauchst nicht 8 Tassen Kaffee am Tag. Als ich gemerkt habe, mein Kaffeekonsum geht einfach absolut in die Höhe, habe ich mir so eine innere Regel gesetzt und habe gesagt, okay, eine Tasse Kaffee am Tag reicht mir. Sonntag sind es auch manchmal 2, was Sonntag ein besonderer Tag ist. Damit ich wieder ins Genießen reinkomme und damit es nicht einfach nur ein Trinken ist, weil ich mein Belohnungssystem stimulieren muss. Das Traurige ist, das habe ich euch vor uns bei der Glückskurve gezeigt, wir können noch so viel konsumieren, wir können noch so viel haben, wir werden immer das Gefühl haben, wir haben ein Defizit. Wenn wir allerdings anfangen, dass wir uns konzentrieren, aufs Hier und Jetzt, wenn wir die Dinge anfangen zu genießen, dann werden wir wieder in den Überfluss kommen und dann werden wir auch wirklich so diese Fülle des Lebens wieder erleben können. Gut, soweit von mir. Zum Schluss heißt es nochmal für euch aktiv werden. Die ganze Theorie nützt eigentlich überhaupt nichts, wenn ihr sagt, oh, war ein schöner Vortrag oder war ein schrecklicher Vortrag, wie auch immer. Es bringt nur was, es wird sich nur was ändern, wenn ihr was ändert. Wenn ihr konkret irgendwas umsetzt in euren Alltag, deswegen gebe ich euch jetzt mal eine Minute, dass ihr euch überlegen könnt, was sind die 3 Dinge, die ihr konkret morgen umsetzen wollt oder in der kommenden Woche. Nee, in den nächsten 3 Tagen. Weil unser Gedächtnis ist so schlecht, wenn er es nicht schafft, in 3 Tagen umzusetzen, sinkt die Wahrscheinlichkeit drastisch und dann hat sich der Vortrag nicht wirklich gelohnt. Also, für euch eine Minute. Ich wollte erst Musik einblenden, aber dann dachte ich mir, das wäre ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich euch erzählt habe. Ihr genießt jetzt mal schön die Ruhe, ja? Eine Minute lang. Okay, ich glaube, ich habe das Zeitkontingent von 1,5 Stunden ganz gut ausgeschöpft. Aber ich möchte euch trotzdem noch die Möglichkeit geben, wenn ihr Fragen habt, in Anlehnung an das, was ich gesagt habe, wo ich mich vielleicht auch missverständlich ausgedrückt habe, dann fragt gerne nach. Wenn ihr Anregungen habt, dann lasst gerne die anderen dran teilhaben.